Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Das Podcast-Format Little Talks vermittelt in 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegend zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen.
Heute spreche ich mit Lukas Rehm. Lukas Rehm ist 23 Jahre alt und kommt aus dem Bereich Leistungssport. Später studierte er dann Management und Communication und IT am MCI in Innsbruck. Dann ging es weiter zu Gronda. Wir hatten ja schon deinen damaligen Chef im Podcast, Podcast Folge Nummer 14 mit Valentin Schütz. Und aktuell macht er den Master in Entrepreneurship bei der WHU und sitzt aktuell in Deutschland. Hallo Lukas.
Hi Robert, danke für die Einladung. Freut mich, dass ich heute bei dir sein kann.
Immer gerne. Lukas, möchtest du ganz kurz nochmals deinen Werdegang ein bisschen so beleuchten?
Auf jeden Fall, kann ich gerne machen. Genau, du hast ja schon die wichtigsten Punkte eigentlich auch. Bis ich 16 Jahre alt war, war es mein Ziel, eigentlich mal einen Weltcup gewinnen im Ski-Alpinen Leistungssport. Und genau, war dann im Endeffekt so in einem Prozess, wo ich mir eben mit 16 Jahren Gedanken gemacht habe, will ich langfristig in dem Bereich aktiv sein, damit irgendwann mein Geld verdienen und ist das überhaupt möglich, beziehungsweise wie realistisch ist das? Habe mich dann für einen, ich sag mal, klassischeren Weg entschieden und eben in Österreich, in Innsbruck, am MCI meinen Bachelor angefangen, Management, Communication and IT. Und genau, war schon immer relativ aktiv und unternehmerisch interessiert. Deswegen habe ich dann während meinem Bachelor eben schon angefangen, als Freelancer für andere Unternehmen, ich sag mal, Webseiten zu machen, Imagefilme und auch Fotos. Und genau, habe mir dann im Endeffekt so meine erste eigene Unternehmensgründung finanziert, wo ich dann im Bachelor Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt gebracht habe. Und genau, das haben wir quasi selber produzieren lassen, selber gebrandet und online verkauft. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich habe super viel gelernt. Und genau, durch das, dass ich halt nebenbei auch mit Blogs und dergleichen im Internet aktiv war, bin ich dann im Endeffekt mit Valentin, wie du gerade schon angesprochen hast, in Kontakt gekommen. Bin dann bei Gronda gestartet als einer der ersten Mitarbeiter und genau, da hat es mir so gut gefallen, dass ich dann 1,5 Jahre geblieben bin. War am Ende für Marketing verantwortlich und am Ende dann auch noch für die, ich sag mal, Expansion nach Italien. Und genau, das war eine coole Zeit, aber ich hatte dann das Gefühl, dass ich akademisch nochmal 1-2 Jahre einlegen könnte. Und genau, habe dann im Endeffekt meinen Master an der WHU angefangen. Während dem Master in Entrepreneurship, den ich jetzt dieses Jahr abschließen werde. Und genau, während meinem Master noch 2 Praktika gemacht, eins bei Picus Capital in München und ein anderes eben bei der Boston Consulting Group. Und genau, wie du schon gesagt hast, geht es jetzt dann im Januar 2021 bei BCG los.
Wunderbar. Lass uns nochmals zum Thema Leistungssport gehen, ganz am Anfang. Was hat dir das damals gebracht? Also was muss man da für mentale Stärke, abgesehen von den sportlichen Stärken oder von den körperlichen Stärken, mitbringen? Was verlangt das, was wird da von einem 16-Jährigen eigentlich verlangt?
Ja, genau. Also ich meine, das entwickelt sich mehr oder weniger. Man wächst da rein und es ist natürlich insofern sehr, sehr anstrengend oder anspruchsvoll, weil man vielleicht nicht wie die Altersgenossen viel feiern geht oder viel Freizeit hat, sondern man muss wirklich sehr viel seiner Zeit, die man halt eben nicht in der Schule verbringt, dann im Endeffekt auf Skipisten verbringen oder in Trainingsräumen. Aber genau, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich muss jetzt dieses Müssen revidieren. War eigentlich ein Privileg, dass man das machen durfte und dafür bin ich sehr dankbar. Und es ist sehr anspruchsvoll, aber dementsprechend viel nimmt man dann natürlich auch persönlich aus so einer Zeit mit.
Hat man dann viel Disziplin gebraucht? Also weil du es angesprochen hast, man hat auf einige Dinge verzichten müssen. Ja. Wie geht man damit um? Weil ich glaube, mit 16 Jahren hat man grundsätzlich andere Interessen, als wie jetzt jeden Tag Kraftsport zu machen oder auf der Piste zu stehen, wenn die Freunde irgendwo hinweggehen. Wie geht man damit um?
Das ist eine Frage. Ich glaube, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und wie ich schon gesagt habe, man wächst da ja rein und macht das quasi, seit man, ich würde mal sagen, denken kann. Deswegen fällt einem das vielleicht damals in der Situation ein bisschen leichter, als man sich das jetzt von außen vorstellt. Aber nichtsdestotrotz muss man natürlich gewisse Opfer bringen, die aber dadurch belohnen, dass man eben diesen Sport so betreiben kann. Und gerade beim Skifahren ist man draußen in der Natur und kann dann zwischendrin bei den Rennen natürlich auch, wenn's gut läuft, Erfolge feiern, die einen motivieren. Und man ist natürlich auch in diesem sozialen Umfeld, in dem das irgendwie gewertschätzt wird und dementsprechend viel Spaß macht das eigentlich. Und ich habe die Opfer damals immer, ich würde mal sagen, sehr gern gebracht.
Ja. Wenn man das jetzt so betrachtet, was danach gekommen ist, nach dem Leistungssport, war das wichtig, dass man damals schon die Disziplin aufbringen hat müssen, dass du dann unternehmerisch tätig wirst? Denkst du, wenn dieser Leistungssport-Aspekt nicht gewesen wäre, wo du hineinwachsen hast dürfen, denkst du, dein Werdegang hätte anders ausgesehen, dass du gesagt hättest, okay, ich will nie mein eigenes Ding machen?
Ja, ich würde sagen, es ist immer schwer zu sagen, was gewesen wäre, wenn. Es wäre definitiv anders gewesen, natürlich, weil ich ganz andere Einflüsse und Eindrücke bekommen hätte. Ich muss sagen, ich habe aus dem Leistungssport natürlich mitgenommen, dass, wenn man gewisse Ziele erreichen will, man Input dafür geben muss, dass man Opfer bringen muss und dass es aber auch wert ist, diese Opfer zu bringen oder die Anstrengung quasi zu betreiben, weil man danach Erfolge feiern kann. Und das ist auf jeden Fall ein Konzept, ich würde mal sagen, dieses kurzfristige Verzichten, um langfristig, ich würde mal sagen, Ziele zu erreichen und vielleicht auch glücklich zu sein oder Erfolge zu feiern. Das ist schon ein Konzept, das ich aus dem Leistungssport mitgenommen habe und von dem man auf jeden Fall, von dem ich noch heute natürlich profitiere.
Lass uns mal nach vorne schauen zu Gronda. Du warst damals Head of Marketing, warst einer der ersten Mitarbeiter vom Team. Also lass uns zuerst einmal erklären, was Gronda eigentlich genau macht und dann, wie das Ganze ausgesehen hat. Also du warst ja ziemlich am Anfang dabei, Gronda ist ziemlich stark gewachsen, wollten dann nach Italien expandieren. Führ uns da mal ein wenig durch, bitte.
Ja, genau. Vielleicht ganz grundlegend, Gronda ist vergleichbar mit LinkedIn, nur eben spezialisiert für die Hotellerie und Gastronomie. Das heißt, ein Kellnernetzwerk für Köche, Kellner, Sommeliers, aber natürlich auch Front Office, Back Office im Hotellerie- und Gastronomiebereich. Und genau, Valentin hatte das eben gestartet mit Tobi und Juan. Und genau, ich kam dann eben als Praktikant damals offiziell zu Gronda dazu. Und wie es halt in einem Startup ist, überall brennt die Hütte und überall fällt Arbeit an. Und das ist das Tolle an einem Startup. Man kann sich relativ schnell Arbeit suchen und sich da dann auch reinstürzen. Und da war ich natürlich sehr dankbar, dass auch Valentin und Tobi und Juan mir sehr, sehr viel Verantwortung gegeben haben. Das war auch ich würde mal sagen, ein relativ großer Teil davon, dass ich mich dann eben in diese Rolle des Head of Marketing reinentwickeln konnte. Das heißt, ohne das wäre es gar nicht möglich gewesen, ohne dieses Vertrauen. Und genau, deswegen haben wir dann angefangen, eben sehr, sehr stark auf Social Media User zu akquirieren. Es war immer so ein bisschen ein zweigeteiltes Business. Die einen haben sich damit beschäftigt, Kunden zu akquirieren. Die anderen haben sich damit beschäftigt, User zu akquirieren. Und unsere Entwickler haben die Plattform, also die Schnittstelle gebaut. Und genau, deswegen war das auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Zeit. Und ich habe super viel mitnehmen können und extrem viel Spaß gehabt.
Ja, kurz, dass wir das nochmals erklären. Die Kunden sind quasi Hotels und die User sind
Ja.
Fachkräfte, Köche
Genau.
beispielsweise, Sous-Chef und so weiter.
Richtig, ja.
Ihr habt ja eine ziemlich starke Community aufgebaut. Also ihr habt ja auf Instagram ziemlich viel Follower und auch auf Facebook und da ging ja die Post schon teilweise viral. Ist das alles unter deinen Fittichen passiert oder war da schon eine gute Community vorhanden, wo du gestartet bist?
Definitiv, auf jeden Fall. Also ich habe eigentlich damals, nicht nur ich, sondern wir als Team, wir haben damals eine sehr, sehr tolle Vorarbeit übernommen und auch weitergeführt. Ich meine, ich habe da nach wie vor super eng mit Valentin auch zusammengearbeitet und er hatte das eben sehr, sehr schlau gestartet mit dem Blog. Und im Endeffekt, diese sehr eng vernetzte Community, die es offline gab, einfach quasi digitalisiert. Und das ist auf jeden Fall was uns geholfen hat, dass die Gastronomie und Hotellerie generell eine Branche ist, die sehr, sehr stark zusammenhält. Die ohnehin schon sehr stark vernetzt ist. Und wir haben das im Endeffekt digitalisiert. Deswegen habe ich quasi, oder damals wir als Marketing-Team, auch die anderen im Team, wir haben was übernommen, was schon sehr, sehr gut funktioniert hat und das gemeinsam weiterentwickelt.
Ihr habt ja auch einen Social Media Award gewonnen. Wie kam das zustande?
Ja, das war natürlich dann so ein bisschen das Resultat der Arbeit, die wir alle investiert haben. Ich glaube, wir haben damals auch formattechnisch eine gute Entscheidung getroffen, uns sehr, sehr stark auf Video zu spezialisieren. Hatten ja damals die sogenannte Signature Dish Reihe gestartet, Ich glaube, das war ein ordentlicher Boost für Gronder, wo wir eben zusammen mit Sterneköchen Content erstellen. Also wir haben quasi deren bekannteste Gerichte abgefilmt. Und das war im Endeffekt eine Win-Win-Situation, weil die Köche hatten coolen Content, den sie natürlich selber teilen konnten und ein qualitativ hochwertiges Video quasi umsonst bekommen. Und unser Vorteil war eben, dass wir die Connection zu den Köchen hatten und natürlich auch super Content, den wir bei uns teilen konnten und der dann natürlich wieder auf Social Media und im Netzwerk geteilt wurde. Also das war damals auf jeden Fall ein Boost. Zum einen mal die Entscheidung, dass wir uns auf Video konzentrieren und zum anderen die Idee mit der Signature-Dish-Reihe. Das ist auf jeden Fall ordentlich Traffic gebracht und ordentlich, ich würde mal sagen, auch Viralität. Und genau, der Social Media Award war dann natürlich die Belohnung für diese harte Arbeit. Und genau, das hat uns natürlich alle sehr, sehr gefreut.
Im Bereich Social Media Marketing, was denkst du, funktioniert am besten? Ist das Video-Content oder Instagram Story Ads oder immer noch normale Facebook Ads oder was funktioniert am besten? Yeah.
Das ist sehr, sehr schwer zu sagen, weil es natürlich, Social Media ist ein Riesenbegriff, wo super viele Themen drunter fallen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man ein Format findet, das für die Zielgruppe passt und auch für die Branche passt. Und bei uns war das eben Video, weil die Gastronomie natürlich in erster Linie mit den Gerichten sehr, sehr visuell, ich würde mal sagen, geprägt ist. Das heißt, es werden sehr viele Bilder von Gerichten gemacht, die werden geteilt, die Köche schicken die sich gegenseitig. Deswegen war bei uns eben dieses visuelle Format, ich würde mal sagen, der Game Changer. Generell ist Video natürlich ein super spannendes Format, weil es halt Attention auf sich zieht. Das heißt, Leute schauen sich lieber ein zweiminütiges Video an, als dass sie zwei Minuten einen trockenen Text lesen. Das heißt, Video und Bild ist definitiv nach wie vor super spannend. Aber wie wir bei Gronder gesehen haben, sollte man auch bloggen generell oder Text-Content nicht vernachlässigen, weil das war dann am Ende, wie wir auch konvertiert haben oder quasi eben dieses Viewership, das wir auf Facebook hatten, dann in User verwandelt haben. Die haben wir sozusagen in Anführungsstrichen heiß gemacht mit den Videos. Und dann haben wir ihnen spannende Blog-Einträge gegeben, die dann im Endeffekt auf unser Netzwerk gepitcht hatten. Und so haben sich die Leute dann im Endeffekt registriert. Aber ich glaube, inzwischen, da war ich dann nicht mehr da, aber haben dann auch die Leute im Marketing sich stärker darauf konzentriert, quasi direkt aus den Videos raus zu konvertieren. Und das scheint auch sehr, sehr gut funktioniert zu haben.
Wie wichtig ist die Hochwertigkeit vom Video? Weil nicht jeder hat ja die Möglichkeit, ein professionelles Video, wie ihr das damals gemacht habt, zu produzieren. Ist es wichtig, einfach, dass es authentisch rüberkommt und dass einfach Mehrwert darin enthalten ist, als wie, dass es einfach nur hochwertig in einem super schicken Büro oder sowas oder bei euch in einer tollen Küche mit einem tollen Gericht gemacht wurde?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, am Ende geht es um den Mehrwert, den du angesprochen hast. Mir fällt spontan ein Gary Vaynerchuk, der super viel Content macht und extrem erfolgreich damit ist. Und der filmt seine Videos im Taxi mit dem Handy ab. Also, aber bringt da im Endeffekt den Mehrwert rüber und den seine Audience am Ende haben will. Und deswegen am Ende, glaube ich, ist es egal, mit was man das filmt. Natürlich, ich meine, heutzutage ist es ja sowieso relativ einfach, sehr gute Videos zu produzieren. Man braucht ja eigentlich nur eine Top-Smartphone-Kamera und vielleicht noch ein Mikrofon nebendran. Und schon kann man loslegen und coolen Content produzieren. Deswegen würde ich immer sagen, Mehrwert vor Quality. Aber trotzdem schadet es natürlich nicht, eine hochauflösende Kamera zu haben.
Du hast am Anfang angesprochen, im Startup überall hat der Hut gebrennt. Jetzt bist du bei der Boston Consulting Group. Wie groß ist da der Unterschied und was konntest du vom Startup-Leben mit zur Boston Consulting Group mitnehmen?
Das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Ich meine, der Unterschied ist, ich würde mal sagen, gar nicht so groß, aber trotzdem in der Arbeit und wie man arbeitet und mit wem man arbeitet, ist natürlich schon unterschiedlich. Ich meine, gerade bei der Boston Consulting Group arbeiten mit relativ großen Unternehmen zusammen und unterstützen da die Strategieabteilungen oder jede Abteilung quasi mit der wir zusammen auf einem Projekt arbeiten. Dennoch glaube ich, dass zum Beispiel agiles Arbeiten innerhalb von BCG, aber dann auch für die Kunden ein sehr, sehr relevantes Thema ist, wo man natürlich im Startup, ich würde mal sagen, unfassbar viel lernen kann und sehr, sehr agil arbeitet. Deswegen würde ich sagen, gerade in Bezug auf die Arbeitsweise Das heißt, wie arbeitet man zusammen mit den Teamkollegen und wie strukturiert man das Ganze? Gibt es gewisse Ähnlichkeiten? Wir hatten bei uns im Team zum Beispiel auch täglich so eine Art Turndown, wo wir dann so nach dem Scrum-Prinzip besprochen hatten, was hat man heute gemacht, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, wo sind Probleme, wann sich gegenseitig auch noch helfen, wie kann man die Arbeit am besten verteilen. Also es gibt sehr, sehr viele Parallelen und man kann auf jeden Fall einige Learnings aus dem Startup-Umfeld auch in größeren Unternehmen wie BCG umsetzen.
Bei Gründer hast du ja damals viel Content produziert. Wie konsumierst eigentlich du Content? Also wie fühlt man sich als ein marketingaffiner Mensch in der sozialen Welt? Also wenn man jetzt Facebook reingeht und man sieht eine Werbeanzeige, klickst du dann auch teilweise drauf oder denkst du dir, ach, die Werbung, die ist aber billig gemacht? Oder wie gehst du, also wie denkst du dir solche Werbungen? Also wie empfindest du solche Werbungen?
Ja, ich klicke auf jeden Fall auf Werbungen. Also ich meine, man kennt sich mit Marketing zu einem gewissen Grad aus, aber man fällt auch immer wieder drauf rein, oder? Wird quasi davon angezogen. Ich glaube, da ist man nicht immun dagegen. Ich glaube, man hat natürlich ein Auge dafür entwickelt und man sieht gewisse Techniken dann in der Praxis und ist dann auch begeistert von guten Anzeigen. Also teilweise sehe ich Anzeigen auf Facebook oder Videos, wo ich mir denke, wow, was für eine kreative Idee, wie cool ist das umgesetzt. Ich glaube, man kommt dann eher so ein bisschen in das bewusste Konsumieren von Werbung rein. Auch wenn ich mir zum Beispiel Fernsehwerbung anschaue. Früher habe ich das überhaupt nicht gern gemacht, weil ich habe das immer als nervend empfunden. Inzwischen mache ich es immer noch nicht gern, aber wenn ich quasi mal Fernsehwerbung schaue, dann versuche ich immer so ein bisschen rauszuziehen, okay, welche Botschaften versuchen Sie zu vermitteln? Wie arbeiten Sie mit Ton, mit wörtlicher Kommunikation auch? Also man ist, glaube ich, ein bisschen analytischer, aber fällt natürlich immer noch auf die Tricks drauf rein und ist nach wie vor anfällig für gute Marketingbotschaften.
Wie gehst du eigentlich damit um? Weil ich glaube, wenn man Social Media Marketing betreibt, ist man ja ständig irgendwie online, weil man irgendwie irgendwelche Aktivitäten ansehen muss. Man schaut, wie viel Reichweite, man analysiert die Statistiken. Man ist also ständig online. Wie geht man eigentlich mit dem um? Weil wenn man jetzt irgendwie auf Facebook ist, ja, da schaut man ja vielleicht nicht nur die Statistiken an, sondern scrollt irgendwie mal den Newsfeed durch. Und das ist ja schon so, wenn man das den ganzen Tag macht, ziemlich belastend. Wie schaltet ein Lukas Rehm dann am Abend vielleicht ab?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das Abschalten ist auf jeden Fall ein bisschen schwieriger, weil man natürlich den ganzen Tag mit so vielen Infos konfrontiert ist. Was mir geholfen hat bei Gronda, ich glaube, das habe ich sogar dann während Gronda entdeckt, ist ein cooles Plugin, das Newsfeed Eradicator. Das kann man in Chrome installieren und dann hat man auf einmal kein Newsfeed mehr, wenn man auf Facebook schaut. Stattdessen hat man dann inspirierende Zitate anstelle des Newsfeeds. Das hilft auf jeden Fall, um so ein bisschen Informationsdiät zu betreiben, auch wenn man ständig online ist. Nichtsdestotrotz trennt man, glaube ich, in gewisser Art und Weise zwischen Arbeit und privatem Konsum. Und ich meine, Marketing ist der einzige Bereich, in dem sehr, sehr viele Informationen auf einen einprasseln und man irgendwie lernen muss, damit umzugehen. Würde ich sagen, ich glaube, was wichtig ist, ist einfach, sich Momente zu nehmen, in denen man No Input, No Output hat. Da versuche ich mir eigentlich jeden Abend so 5 bis 10 Minuten zu nehmen, in denen ich weder produziere noch konsumiere. Also ich weiß jetzt nicht, ob man das Meditieren nennen kann, aber ich sitze einfach da und versuche quasi, mich nicht direkt wieder abzulenken, sondern eher zur Ruhe zu kommen. Und ich glaube, wenn man das regelmäßig macht, kann man auch in den Tag einbauen, wenn man mal das Gefühl hat, dass man total im Stress ist. So kleine Ruhephasen sind auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich.
Also ein Tipp, was ich geben kann für Leute, die was sehr Smartphone-abhängig sind, das Handy auf Graustufe stellen. Also man kann dem Bildschirm ja den Kontrast oder die Farbflächen einfach wegnehmen und dann sieht schon alles nicht mehr so prickelnd aus. Also wenn man da irgendwie auf Instagram da ist und alles nur mal in Grauton sieht, kann man immer noch davon ausgehen, dass sowieso nur das beste Foto geschossen wurde von dieser Person. Aber es nimmt halt ein wenig die Emotionen weg und macht dann gar nicht mehr so viel Spaß. Also das ist so ein kleiner Tipp für Leute, die was sehr Smartphone-abhängig sind. Lass uns mal weiterschauen. Du hast ja eine große Vision. Ja? Oder große Vision, du hast eine, ich würde sagen, große Vision. Du willst dein eigenes Unternehmen starten, dein eigenes Unternehmen gründen. Und hast die letzten Monate, wie du im Vorgespräch erwähnt hast, stark reflektiert und du planst jetzt. Also wie kann man überhaupt so langfristig planen, weil du hast da wahrscheinlich eine richtige Strategie zurechtgelegt und wie machst du sowas? Also wie setzt du eigentlich überhaupt Ziele und wie kommt die Intuition, dass du ein Unternehmen gründen möchtest?
Genau, vielleicht erst zur Intuition. Mich hat das schon immer begeistert, was im Kleinen anzufangen, das dann groß zu machen oder wachsen zu sehen, auch mit anderen Leuten im Team dann quasi das aufzubauen und dann am Ende den positiven Impact zu sehen. Das hat mich bei Gronda auch immer fasziniert. Ich meine, wir haben ja wirklich Leuten dabei geholfen und Gronda hilft nach wie vor Leuten dabei, Jobs zu bekommen. Und das verändert Menschenleben zum Positiven. Und sowas selbst zu starten und damit im Endeffekt einfach positiven Impact zu haben, das hat mich schon immer fasziniert. Deswegen ist die Gründung eines eigenen Unternehmens auf jeden Fall was ein sehr großes Ziel von mir ist und wo ich darauf hinarbeite. Jetzt zur Frage, ob und wie man das planen. Man kann das auf jeden Fall planen beziehungsweise darauf hinarbeiten. Die Frage ist nur immer, in welchem zeitlichen Horizont. Was ist zum Beispiel ein großes Learning von mir ist im Laufe der letzten Jahre, man kann schon planen, aber man kann nicht absehen, was zwischendrin an negativen Dingen passieren, die man nicht beeinflussen kann oder an positiven Möglichkeiten sich ergeben, die man wahrnehmen muss oder sollte. Deswegen vom Planungshorizont ist es, glaube ich, wichtig, dass man einen Plan hat, dass man eine Richtung verfolgt und dass man aber gleichzeitig flexibel ist für die Sachen, die sich rechts und links quasi ergeben. Vom zeitlichen Horizont, ich glaube, es ist immer gut, so einen je nach Lebensphase so einen Zwei-Jahresplan zu haben. Wenn man mal so 2 Jahre in die Zukunft blicken kann und sagt, okay, das sind so die 2, 3 Schritte, die ich gehen will, die Ziele, die ich erreichen will, das macht auf jeden Fall Sinn. Und genau, jetzt kommt natürlich da auch so ein bisschen die Frage mit ins Spiel, wie kann man sich denn optimal auf eine Unternehmensgründung vorbereiten? Oder kann man das überhaupt? Ich finde ja. Es gibt super viele Beispiele für alle Wege. Das muss man auch vorher nochmal dazu sagen. Also es gibt Leute, die weder studiert noch eine schulische Ausbildung haben, die unfassbar fähige Unternehmer werden und sehr, sehr große Unternehmen aufbauen. Und es gibt Beispiele für alle anderen Wege. Und da muss man halt so ein bisschen in diesem Konstrukt an Möglichkeiten muss man seinen eigenen Weg finden. Und für mich war der eben der Weg, dass ich gesagt habe, okay, ich will einfach viel Erfahrung sammeln, ich will viel sehen. Deswegen habe ich auch das Praktikum bei Gronda gemacht, dann Gap Year verlängert. Deswegen war ich bei Picos Capital in München, war ich bei der Boston Consulting Group und auch bei Speed Invest und habe einfach versucht, möglichst viele Eindrücke für mich zu gewinnen und möglichst viel zu lernen. Und genau, das war quasi für mich in der Vergangenheit hat sich das als sehr sinnvoll erwiesen und hat mir geholfen, da einfach eine gewisse Perspektive auf die Dinge zu entwickeln. Und genau, wie gesagt, mein nächster Schritt ist jetzt nochmal quasi in der Beratung im Januar 2021 einzusteigen und da noch, ich sag mal, mich persönlich weiterzuentwickeln und mir Fähigkeiten anzueignen, um dann in, wie gesagt, 2, 3 Jahren wieder zu reflektieren, ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Bin ich jetzt quasi, ready ist vielleicht ein blöder Begriff, weil man ist ja immer mehr oder weniger ready, aber
ich sage immer, genau, man ist nie bereit, also beziehungsweise der richtige Zeitpunkt. Der richtige Zeitpunkt ist ja nie da. Ja, also wichtig ist, dass man es halt irgendwann macht, weil so, wenn, ich sage immer, besser unvollkommen begonnen als perfekt gezögert, weil so diese, jetzt bin ich 100% vorbereitet, ja, es kommt ja dann doch ganz anders, ja, also deswegen sage ich immer, man ist ja nie bereit, so im Endeffekt.
Ja. Auf jeden Fall. Und deswegen ist es ja dann wichtig, wenn man sich für so einen Weg entscheidet, dass man sagt, ich sammle erst Erfahrung und gründe dann, dass man den Zeitpunkt nicht verpasst und dass man das Ziel nicht aus den Augen verliert. Genau, und das sollte man schon immer präsent, nicht nur im Hinterkopf haben, sondern dementsprechend auch präsent irgendwo aufhängen oder wo man es öfter sieht und öfter dran denkt.
Gibt es ein Lebensziel eigentlich auch oder planst du nur unter Anführungsstrichen ein paar Jahre voraus?
Ja, ich glaube, ein Lebensziel ist sehr schwierig. Ich glaube, ich habe mehr eine Lebensphilosophie. Also wie ich am Ende dann auf mein Leben zurückblicke und welche Dinge mir generell wichtig sind im Leben. Das könnte ich jetzt gar nicht so an einem Ziel irgendwie quantifizieren. Klar gibt es ein paar Dinge, die ich gemacht haben will, bevor ich dann von dieser Welt wieder weggehe. Das ist zum Beispiel ein Unternehmen gründen. Das ist einen gewissen Social Impact auf die Gesellschaft auch, Leute zu inspirieren, Leute glücklich zu machen. Ich glaube, das sind so generelle Lebensprinzipien, die einen dann in der Entscheidungsfindung leiten. Genau, aber so eine Art Bucketlist habe ich bis jetzt noch nie wirklich angefangen oder geschrieben.
bist ja eher so ein Macher, also habe ich den Eindruck. Also du machst sehr viele Dinge, du fangst Dinge an und bringst sie auch fertig. Ja, das ist ja auch so eine Sache, nicht nur anfangen, sondern auch weitermachen. Wie motivierst du dich? Wie bleibst du motiviert? Also was bewegt dich, immer so positiv zu sein und einfach mit so viel Energie das ganze Leben in Angriff zu nehmen?
Ja, ich glaube, Visualisierung, bewusst oder unterbewusst, ist was, was einem sehr stark dabei hilft, Dinge fertig zu bringen oder ich würde mal sagen, voranzutreiben auch. Das hat den Grund, weil wenn man sich grundlegend die Frage stellt, was motiviert einen, oft sind es ja Emotionen, die einen veranlassen, irgendwas zu tun. Und wenn man sich wirklich vorstellen kann, wie man sich fühlen wird oder wie diese neue Realität aussehen wird, die man sich mit dem quasi schaffen will, was man aktuell tut. Wenn man sich das sehr bildlich und emotional vorstellen kann, dann ist das, glaube ich, was einen sehr, sehr stark motivieren kann. Das war zumindest bei den letzten Projekten immer so, auch wo ich zum Beispiel Rise On gestartet habe, ein anderes Projekt, wo ich jetzt schon seit 2 Jahren bin. Das war immer so die Idee. Ich habe mir versucht, immer bildlich vorzustellen, wie diese Seite am Ende fertig ist, wie Leute drauf schauen, wie Leute die schön finden, wie Leute die Informationen, die sie auf der Seite finden, dann irgendwie hilfreich anwenden. Und das war eigentlich immer was mich sehr, sehr stark motiviert hat, sich einfach das sehr bildlich und emotional auch vorzustellen, wie das Projekt, an dem man gerade arbeitet zum Beispiel, dann aussehen wird, wenn man dran bleibt.
Wie visualisierst und reflektierst du? Hörst du da irgendwelche Musik und sagst, okay, ich nehme mir jetzt kurz eine Auszeit und du visualisierst deine Ziele, Träume, Visionen und reflektierst zugleich, wo du sagst, okay, das funktioniert, so fühle ich mich, das will ich in Zukunft ändern, das will ich besser machen. Also wie sehen so diese 2 Prozesse aus?
Genau, also man könnte da ja sehr, sehr strukturiert rangehen und sich zum Beispiel jeden Abend 10 Minuten Zeit nehmen, indem man das Ganze durchgeht. Ich persönlich mache das eher unstrukturiert, würde ich sagen, also relativ spontan auch beim Laufen, beim Autofahren. Das sind eigentlich Situationen, in denen man einfach Zeit zum Nachdenken hat, wenn man auf irgendwas wartet oder im Stau steht. Genau, das sind so Momente, wo ich eigentlich versuche, die zu nutzen, um mir dann solche Dinge vorzustellen. Also nicht so sehr strukturiert, aber dafür genau spontan und ich versuche es auch immer regelmäßig zu machen. Gerade bei solchen Dingen ist, glaube ich, Regelmäßigkeit sehr, sehr wichtig, weil nur dann knüpfst du im Endeffekt auch gedanklich die Verbindungen, dass das dann auch anhält und vielleicht auch irgendwann automatisiert abläuft.
Jetzt bist du ja 23 Jahre alt und schon sehr weit, würde ich jetzt mal beurteilen, also von der Persönlichkeitsentwicklung. Wie bildest du dich weiter? Sind das Podcasts, sind das Bücher? Kannst du irgendwelche Bücher empfehlen sogar?
Das ist eine sehr gute Frage. Also grundsätzlich vielleicht so zum Continuous Learning. Ich höre sehr viel Podcast. Das ist ein Thema, was ich super finde, ganz einfach aus dem Grund, dass ich sehe das so ein bisschen wie Knowledge Bites. Also an einem ganzen Buch, das vielleicht 10, 15 Stunden dauern würde als Hörbuch, da musst du dranbleiben und da ist es vielleicht dann auch einfacher, sich hier und da einen coolen Podcast anzuhören und sich quasi so gedankliche Impulse zu holen. Das finde ich cool, gerade wenn man unterwegs ist, im Auto sitzt. Das ist sehr praktisch. Auf der anderen Seite bin ich ein Fan von Lesen. Ganz einfach, also von physischem Lesen mit einem Buch oder auch einem Tablet. Ganz unterschiedlich. Aber ich finde das cool, um einfach zur Ruhe zu kommen. Also gerade beim Hörbuch, wenn man im Auto sitzt, hat man ja immer eine Form von Ablenkung und es ist quasi was los und man konsumiert es quasi nur, was heißt nur, aber eher nebenbei. Oder passiv. Beim Lesen ist es immer nochmal ein anderer Fokus auf den Content. Das heißt, da irgendwie die Balance zu finden, ist glaube ich, wichtig. Und dann, ich bin sehr, sehr starker Fan von Online-Kursen. Das heißt, Udemy, Coursera, gerade für Themen wie Programmierung oder andere Dinge, wo man wo vielleicht nicht ein Buch auch ausreicht, sondern wo man mit einer Art Lernplan rangehen muss oder Lehrplan, da bin ich ein Fan davon.
Ja. Empfundest du eigentlich auch, dass Bücher in Buchform viel mehr Wertschätzung bekommen? Weil mir kommt halt immer vor, wenn ich ein Buch lese, gedruckt in Printform oder ein E-Book, ja, das Buch, das hat viel mehr Wertigkeit. Also man kann das Buch irgendwie angreifen und denkt sich, boah, und das bringt mich jetzt so weiter. Und beim E-Book kommt halt mir immer vor, ja, das kommt halt irgendwie nicht so vertrauensvoll rüber und hat einfach nicht so die Wertigkeit. Wie geht's denn dir damit?
Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ich glaube, das Problem an E-Books ist, dass das E-Book ja in diesem Tablet drin ist, mit dem man auch andere Dinge macht. Also es ist immer eine Frage von, mit was assoziiere ich dieses Gerät, dieses Medium, oder? Und im einen Moment scrolle ich vielleicht durch Facebook, im Sinne spiele ich ein lustiges Spiel und dann 10 Minuten später lese ich ein Buch drauf. Also ich glaube, physische Bücher haben einfach so ein gewisser Artefakt, die für was Produktives oder für was Werthaltiges dann auch stehen. Deswegen kann ich da nur zustimmen. Also wann immer man die Möglichkeit hat, ein physisches Buch zu lesen, dann sollte man das auch tun. Ich persönlich muss sagen, ich war jetzt die letzten Monate auch unterwegs und da war ein Tablet einfach manchmal praktischer als ein Buch. Aber wenn ich die Wahl habe zwischen Buch oder Tablet, würde ich mich auch immer fürs Buch entscheiden.
Da schließe ich mich definitiv an. Gibt es ein Lieblingsbuch von dir, beziehungsweise gibt es Bücher, was du empfehlen kannst, wo du sagst, boah, die sind einfach ultra krass, die muss man gelesen haben?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich meine, was auf jeden Fall sehr sinnvoll ist, es kommt immer darauf an, in welchem Bereich und in welcher Stage man auch ist oder was die Ziele sind. Ich muss sagen, das sind Klassiker der Persönlichkeitsentwicklung, wie so Bücher wie 7 Wege zur Produktivität. Das ist ein Buch, das ich jedem empfehlen kann. Dann von Anthony Robbins, das Robbins Power Prinzip heißt das, glaube ich. NLP generell eine super wertvolle und super effektive Methode, um mit verschiedensten Dingen umzugehen. Also das mal so die 2 Klassiker auf der Persönlichkeitsentwicklungsebene. Und genau, also das wären so 2 Bücher, die ich wirklich jedem empfehlen kann. Und dann, wenn man jetzt in die einzelnen Fachrichtungen reingeht, wird es dann vielleicht ein bisschen zu detailliert, aber ja, das wären so die zwei Klassiker.
Wunderbar. Lukas, wie kann man am besten mit dir in Kontakt treten? Ist das LinkedIn, Facebook, Instagram?
Genau, also alle drei Sachen funktionieren problemlos. Super. Genau, gerne über Instagram oder LinkedIn, das funktioniert auf jeden Fall. Am einfachsten. Ansonsten genau, gerne auch eine Mail schreiben. lukas.rehm@whu.edu. Die lese ich auch jeden Tag. Also gibt genug Möglichkeiten und würde mich freuen.
Super. Lukas, ich sage ganz, ganz herzlich danke für deine Zeit und deinen wertvollen Inhalt und danke an alle, die da draußen zugehört haben.
Super. Ich bedanke mich auch. Danke für die Zeit und ja.
Bis bald hoffentlich.
Auf jeden Fall. Bis bald. Ciao.
Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann kannst du diesen Podcast auf YouTube, iTunes und Spotify abonnieren.